Es ist schön, dass wir heute mal wieder zur Kaffeerunde beieinander sind. Ich habe aber gehört, ihr habt heute schon einen Kaffee getrunken.
Ja,
Ihr seid
selbstverständlich.
schon versorgt gewesen.
Ja, also heute haben wir schon genügend Kaffee getestet. Na, also von Cap in Branco bis Tansania. Na, die Reise ist gegangen von Brasilien bis Tansania, Kenia. Ach, alles haben wir gehabt.
Das ist weit auf jeden Fall.
Ja,
habt ihr einige Meilen gesammelt heute.
Ja, so ist es. Na.
Die Kaffeerunde mit Espressone.
Und ich habe hier links neben mir heute mal nicht den Lukas stehen.
Nee.
Den haben wir heute draußen gelassen. Der musste heute draußen bleiben.
Ja, das soll was arbeiten.
Wen hast du mir denn mitgebracht, Rainer?
Ja, ich habe dir meinen Lieblingsrohkaffeehändler mitgebracht. Na, also, was heißt Lieblings? Na, ich habe nur einen. Na, das ist, von denen habe ich meinen ersten Sack Rohkaffee gekauft und heute kaufen wir alles von ihm. Na, das ist der Thomas Stehl aus Hamburg, na, von der Firma CTS, na, Coffee Trading Stehl. Ja.
Hallihallo.
Ganz neue Stimme heute mal. Thomas, wir sind hier eigentlich immer ganz ungezwungen. Normalerweise, wie gesagt, gibt es einen Kaffee. Welchen Kaffee trinkst du denn am liebsten so, dass wir dich ein wenig kennenlernen?
Ja, also das ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man mehr oder weniger vom Fach ist. Dann ist die Auswahl im Büro bei einem Rohkaffeehändler natürlich relativ groß. Und morgens gibt es bei uns in der Regel immer irgendwas aus der Probenküche, was übergeblieben ist vom Vortag. Also ist ein Kontorblend. Aber ich bin schon eher der süße Typ. Also ich bin schon eher bei Guatemala, schokoladig, nussig, ja, klassisch.
Und fruchtig dann eher lieber am Nachmittag oder generell eher so in der nussigen Richtung unterwegs?
Ja, also man ist ja klassisch erzogen worden und da waren Fruchtaromen häufig Defekte oder Überfermentationen und so ist es mittlerweile, habe ich mich dran gewöhnt und der jüngeren Generation angepasst und genieße das auch am Nachmittag tatsächlich mal Fruchtaromen in meinem Kaffee zu haben, ja.
Und von der Zubereitungsart, kommt aus dem Siebträger bei dir dann klassisch ohne Milch, also als Espresso oder darf es auch mal ein Cappuccino sein?
Naja, wir sind ja die Hamburger Nordlichter und dem Nord-Süd-Gefälle geschuldet sind wir eher die Filtertrinker und ja, das
stimmt.
Ist leider bei mir hängen geblieben. Und also ich bin eher der Pour-Over, also eher der Handfilter oder eben auch die klassische Filterkaffeemaschine, das wäre mein privates Trinkverhalten, ja. Aber ansonsten bin ich auch eher am Nachmittag, wenn ich mir dann einen guten Espresso zubereite bei uns, habe ich da noch eine
Espressone, Frankens beste Bohne, auch in Hamburg. Na, also wir bereiten ja den Sturm auf Hamburg vor.
Die Außenburg zu Franken.
Ja, genau. Na, und möchten den Hamburgern gerne, sag mal, ja, unsere Kaffeemischungen näher bringen. Na, aber ich sag mal, es ist, wie der Thomas sagt, einfach ja kulturell verschieden. Und deswegen sag mal, ist es auch gut, sag mal, dass es so viele verschiedene Röster gibt. Und na, Hamburg ist nicht unser Gebiet.
Ja. Ja,
aber Espresso dann tatsächlich über einen Siebträger und als doppelten Espresso ohne Milch und ohne Zucker, das wäre dann das Mittel meiner Wahl.
So gehört sich das, da bringst du den Rainer zum Strahlen. Der kriegt dir mal einen halben Herzinfarkt, wenn ich irgendwelche Zuckergetränke mit in den Podcast bringe. Das ist nicht so deins.
Nee, das ist.
Aber wie kann ich mir das denn so vorstellen als Coffee Trader? Was macht man denn da so? Oder wie schaut denn so ein Arbeitsalltag bei dir aus?
Ja, das frage ich mich auch. also man kommt so um 10 ins Büro und legt die Füße auf den Tisch. Naja, also wir fangen schon tatsächlich relativ früh an für einen Rohkaffeehändler. Also wir sind schon vor 8 im Büro. Das ist also, da haben wir einen großen Vorteil unseren Mitbewerbern, glaube ich, gegenüber. Wir sind doch relativ früh dran morgens. Und bei mir sind es mittlerweile natürlich viele Management-Themen, die man zu lösen hat. Das von Bankgesprächen über also Kreditvolumen, Cashflow. Unser ERP-System ist SAP. Das heißt, ich wühle erstmal morgens die Verträge des Vortages durch, gucke mir Lieferscheine an, gucke mir die Umsatzerlöse an. Ja, das sind so die offenen Belege, welche Lieferscheine rausgehen, welche Verladungen am Laufen sind. Da bringe ich mich so auf den neuesten Stand. Dann kontrolliert man die Konten und also die ganzen Management-Themen, die man so macht. Und dann geht man irgendwann im Laufe des Vormittags dazu über, tatsächlich auch vertrieblich aktiv zu werden. Und ich versuche dann halt eben auch Kaffee zu verkaufen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist mittlerweile auch die Beschaffung und die Betreuung der Partner, die wir haben in den Ursprungsländern, eine große Challenge geworden. Also da sind wir auch, versuchen wir sehr nah dran zu sein.
Ist das dann schwierig von der Uhrzeit her? Ich stelle mir das schwer vor, wenn du da durch die ganze Welt telefonierst oder halt Kontakt mit denen hast. Geht das dann eher über E-Mail oder wie erreichst du da am besten alle, dass keiner gerade im Bett liegt und schläft?
Ja, also tatsächlich ist das Medium, was am meisten mittlerweile, glaube ich, genutzt wird aus den Ursprungsländern, ist gerne WhatsApp, was zum Leid aller Kunden wahrscheinlich ist, wie in meinem Fall jetzt, weil ich tatsächlich Tag und Nacht und auch am Wochenende den Leuten zur Verfügung stehe über mein privates Handy. Ansonsten ist tatsächlich E-Mail logischerweise von mir bevorzugt, weil man am Abend noch den Leuten in Indonesien eine E-Mail schreiben kann, am nächsten Morgen die Antworten hat. So viel Zeit geben wir uns in der Regel, wir telefonieren aber auch miteinander und das verlagert sich dann in Zentral- und Südamerika natürlich in die Abendstunden. Das ist schon richtig, ja. Aber es ist also nicht so extrem, dass man das nicht auch am Nachmittag vorher klären kann.
Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Da hat man einige Länder mit an der Stange auf jeden Fall. Und fährst du auch dann ab oder beziehungsweise fliegst du dann auch ab und an hin? Hast du auch persönlich Kontakt mit manchen Ursprungsländern und Kaffeebauern?
Ja, also wir nennen das Urlaub. Also es ist schon eine Vergnügungsreise, gerade wenn wir liebe Begleiter haben, wie die Firma Espressone, wie kürzlich in Indien. Also da hat man dann seinen Guide.
Stimmt, da warst du auch mit dabei.
Ja, also ohne uns wäre es wahrscheinlich schwer gewesen. Aber ja, also wir haben das ja mit veranstaltet quasi und haben da, also das wäre jetzt die letzte Ursprungsreise in Indien. Aber wir sind eigentlich so 3-4 Mal im Jahr tatsächlich über See in den Produktionsländern. Wir teilen das mittlerweile ein bisschen auf. Wir sind ja ein kleines Team und so mache ich den Einkauf nicht mehr alleine, sondern das machen die Kollegen mit und das haben wir aufgeteilt und das ist Bestandteil, Gott sei Dank Bestandteil unseres Jobs und ist auch mal eine schöne Auszeit tatsächlich für einen selber auch von Familie, Firma und der Umgebung, der Tapetenwechsel in so ein Ursprungsland. Und die Kaffeefarmer freuen sich immer sehr, sehr herzlich und man wird sehr familiär aufgenommen. Das ist auch mal fürs eigene Herz und für die Emotionen dem Kaffee gegenüber immer eine schöne Abwechslung. Also ich genieße das immer sehr.
Da entwickelt man noch, denke ich, ein ganz anderes Verständnis für das Produkt nochmal, wenn man wirklich das sieht, wo es herkommt und nicht nur hier, die grünen Bohnen vom Schiff in Hamburg lädt oder halt dann die gerösteten Bohnen sieht, sondern auch mal wirklich, was da noch alles dahinter steckt und was für eine Arbeit da auch vor Ort betrieben wird. Also das kann
ich, also ich glaube, dass die Lieferkette grundsätzlich alle in der Lieferkette vom Farmer, Produzenten, Pflücker bis hin zum Röster und dann auch die Bar, die nachher den Kaffee zubereitet oder der Endverbraucher an seiner Maschine, dass das grundsätzlich ein extrem leidenschaftliches Produkt ist. Und wenn man vor Ort mal war, dann weiß man erstens die Arbeit und die Mühe, die in so einem Produkt steht, mehr zu schätzen. Und hat natürlich auch die Bilder im Kopf, wenn man mal in Guatemala, in Antigua war und über eine Farm stolziert ist, dann weiß man auch, hat man die Bilder halt eben auch beim Kaffeetrinken im Kopf. Und das ist eigentlich das macht unser Produkt, glaube ich, auch aus und einzigartig in der Form.
Ja, du hast jetzt schon gesagt, das ist eigentlich was ganz Persönliches und was ganz Emotionales. Wenn ich jetzt so überlege, wie wir an Kaffee kommen, ich konnte es mir davor ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also man kann sich da ja einlesen, dann liest man so, ja, Kaffee wird an der Börse gehandelt. Börse ist für mich ein unglaublich trockenes Thema. Kommt unser Kaffee eigentlich von der Börse? Also wir kaufen ja unseren Rohkaffee auch über dich. Wie kann ich mir das vorstellen? Wo kriegen wir unseren Rohkaffee eigentlich her?
Ja, jetzt wäre der Moment, wo wir die Flasche Wein öffnen müssten, um das komplexe Thema Kaffeebörse und drumherum am Ende im Detail zu besprechen. Also es ist schon tatsächlich ein komplexes Thema und wir als Rohkaffeehändler, also wir sind ein kleiner Rohkaffeehändler, wir sind projektbezogen, sicherlich darum auch einer der Partner von Espressone oder der Partner für Espressone, weil wir einfach nachhaltig unseren Rohkaffee-Einkauf machen. Wir haben direkte Pharmakontakte, wir importieren den Kaffee transparent, also wir haben eine transparente Lieferkette inklusive einer transparenten Preisbildung. In vielen Fällen, wie aus Brasilien zum Beispiel, geht das Geld direkt auf das Konto des Farmers. Also das ist mehr als Fairtrade jemals leisten kann, was Espressone in Brasilien zum Beispiel mitmacht als Basis der Mischung. Und da sind wir halt einfach nur Logistiker. Also wir sind da, begleiten den Export, wir machen den Vertrieb und helfen bei der Finanzierung, aber wir sind am Ende des Tages eigentlich nur ein reiner Dienstleister am Produkt und die Wertschöpfungskette ist da wirklich vom Farmer direkt zum Röster. Also es ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Aber die Börse an sich ist halt eben ein Tool, was der Händler grundsätzlich benutzt, um sich abzusichern gegen die Schwankungen, die die Börse hat. Also das ist, um seinen eigenen Kaffeepreis am Ende abzusichern. Dafür wurde es mal installiert. Mittlerweile wird es halt sehr spekulativ ausgenutzt und wir, wie gesagt, sind überhaupt kein Teilnehmer. Wir haben nicht eine einzige Position an der Börse. Das heißt also, wir handeln überhaupt keine Börsenware im klassischen Sinne. Aber wir orientieren uns natürlich schon in der Preisbildung mit den Farmern zusammen auch an den New Yorker und Londoner Börsenpreisen für Rohkaffee, Arabica und Robusta.
Das ist ja doch ganz interessant, dass es dann gar nicht so trocken ist und dass man da aber auch nicht dann drüber gehen muss, weil wenn du schon sagst, das ist halt sehr, sehr untransparent auf der Börse, wenn ihr dann den anderen Weg gehen könnt.
Ja, also genau, also wir machen das jetzt mittlerweile schon eine ganze Weile und haben für uns das so entdeckt, dass wir sagen, wir wollen eigentlich so börsenunabhängig wie möglich handeln, was in der Praxis bei Basisprodukten nicht immer möglich ist, weil die Pharma einem dann schon sagen, der Markt ist $10 hoch oder $10 runter, jetzt nehme ich den und den Preis. Das ist natürlich immer Gegenstand der Verhandlung, aber am Ende des Tages zahlen wir weit, weit über den Industriepreisen. Sodass wir eigentlich komplett unabhängig von der Börse sind. Also ich glaube, dass wir in der Verhandlung mit den Farmern so transparent sind und so eine hohe Prämie zahlen, dass wir eigentlich uns schon seit Jahren eigentlich abgelöst haben von dieser Thematik.
So Verhandlungen stelle ich mir aber auch echt spannend vor. Merkst du das selber? Beziehungsweise wie lange machst du das denn eigentlich schon? Kannst du da sagen, vom Anfang des Unternehmens bis jetzt, hat sich da was geändert groß, jetzt gerade mit den Kaffeebauern und den Verhandlungen?
Ja, also die Art und Weise, wie hat sich ein bisschen verändert. Wir machen das jetzt ich mache das persönlich seit 25 Jahren. Ich weiß, ich sehe nicht so alt aus, aber
natürlich nicht.
Ja, da kommt die Eitelkeit wieder
durch. Passt sie gut zum Rainer dazu.
Das ist die Hamburger Arroganz. Also in dem Fall ist es so, dass ich das seit 25 Jahren, vor 25 Jahren habe ich mal Außenhandel gelernt bei einem privaten Rohkaffee-Importeur und habe das von der Pike auf gelernt in der Hamburger Speicherstadt, so wie sich das gehört, und habe mich vor 13 Jahren selbstständig gemacht und seitdem betreiben wir halt eben diese eigene Operation. Wir hatten eigentlich, also ich bin einfach sozial gestrickt, ich habe immer ein soziales und faires Miteinander mit meinen Partnern gehabt und ich glaube, das ist auch ein Mittel des Erfolges und auch ein Grund, warum meine Lieferanten bei uns sind und mit uns den Weg zusammen auch in die Selbstständigkeit gegangen sind mit einem hohen Risiko für diese Lieferanten, weil sie halt nicht wussten, ob das erfolgreich ist oder nicht, was aus heutiger Sicht sicherlich für die Teilnehmer alle sehr, sehr gut gelaufen ist, hoffe ich und denke ich. Also vom Volumen her sind wir sehr, sehr groß geworden tatsächlich und ziehen alle mit und das läuft ganz gut. Also insofern und die Art und Weise, wie es sich verändert hat, ist halt eben, dass man mittlerweile andere Medien benutzt und ich höre es natürlich auch links und rechts, dass zum Teil Kaffee ausgeschrieben wird über Online-Plattformen und ähnliche Geschichten. Das machen wir natürlich alles nicht. Wir pflegen den persönlichen Kontakt, wir sprechen mit den Menschen, wir sind vor Ort, Verhandeln wäre ein sehr harter Ausdruck zu der Art und Weise, wie wir Kaffee kaufen. Wir stimmen eigentlich gemeinsam die Preise ab, so muss man es richtig sagen.
Das ist aber schön, das passt eigentlich ganz gut auch zu dir, ne? Weil du verhandelst ja auch nicht, du stimmst ja auch mit uns, Rainer, oder?
Was? Ja, das ist, ja, ich sag mal, es ist immer, sag mal, ein Geben und ein Nehmen und ich sag mal so, was haben wir davon, sag mal, ja, wenn der Rohkaffee, sag mal, ja, wenn der Bauer, sag mal, nicht von seiner Ernte leben kann, dann, ja, pflanzt er keinen Kaffee mehr an und ich sag mal so, das, was wir, sag mal, für uns wollen, das wollen ja die auch, also und da gibt es nicht viel zu reden. Das muss halt einfach, sag mal, für beide Seiten passen und dann ist es einfach eine langfristige Sache. Wenn immer jeder seinen Vorteil sucht, dann ja, wird es einfach scheiße.
Man muss auch sagen, also Rainer, den Franken kann man dir in der Stimme auf jeden Fall anhören. Bei dir höre ich jetzt so gar nicht den Hamburger raus. Hast du dir abtrainiert oder warst du nie so in diesem Hamburger Dialekt drin? Ist das dem geschuldet, dass du viel unterwegs bist?
Der kommt ja nicht von der Reeperbahn.
Ich wollte gerade sagen, wenn der Rainer mit mir abends zwei Bier trinkt auf der Reeperbahn, dann rutscht da schon mal so ein Dicker raus oder so. Aber also wir sprechen schon relativ Hochdeutsch in Hamburg, also so ist es noch nicht. Und so den Hamburger Schnack, also meine Großeltern haben tatsächlich fließend Plattdeutsch gesprochen und auch hauptsächlich Plattdeutsch gesprochen und also verstehen tue ich das alles, aber also bei uns spricht man ja Hochdeutsch.
Das ist ja auch sehr nett für uns, weil wir würden es wahrscheinlich nicht verstehen. Also ich bin gerne oben in Hamburg so zum Urlaub machen wirklich, aber verstehen tut man da wenig, wenn die so untereinander reden und dann auch schnell ist. Ich finde es schwer.
Ja.
Ja, doch, auf jeden Fall. Mit wie vielen Ländern hast du so regelmäßig Kontakt im Kaffeeanbau, so circa über den Daumen gepeilt? Kann man da was sagen oder ist das einfach zu viel?
Also ich kann es gerade nicht beziffern, ehrlicherweise, aber wir haben sicherlich so unsere Kernländer, also Costa Rica, Guatemala, Brasilien, Indien, Peru, also ich denke mal so 10, 15 Länder, die so konstant im Flow sind, wo wir einfach Projektcafés betreiben, die wir sehr intensiv bei uns auch unter unseren Fittichen haben. Da haben wir also einen regen Austausch. Anbauländer weit, weit über 60 in der Welt. Aber wir haben natürlich nicht mit allen Anbauländern zu tun. Also, aber wir machen das eigentlich vom Jamaika über Hawaii. Also da hat man ein, zwei Mal im Jahr Kontakt, weil die Ernten noch nicht so riesig sind. Und dann kauft man ein paar Fässer und dann ist man da fürs Jahr eigentlich wieder gecovert. Kriegt man irgendwann ein Update im Laufe des Jahres, wie es mit der neuen Ernte aussieht. Da ist der Austausch nicht so intensiv wie jetzt in Brasilien, wo wir fast täglich Kontakt haben.
Ja, auf jeden Fall. Du hast ja vorhin schon mal gesagt, dir ist das Soziale auch sehr wichtig und auch beim Kaffeeanbau, dass du ihr da öfter mal soziale Projekte unterstützt. Wir haben auch schon vom Rainer gehört, wie ihr in Indien wart, habt euch auch wieder ein paar Sachen angeschaut. Hast du so ein Herzensprojekt, wo du sagst, das begleitet dich vielleicht schon besonders lange oder das findest du die Geschichte besonders schön?
Ja, wir haben in Brasilien tatsächlich vor vielen, vielen Jahren, da war ich ja noch ein junger Mann, noch unter der Angestelltenfahne, auch mit dem Rainer zusammen tatsächlich, also vor langer, langer Zeit schon, waren wir mal in einem Krankenhaus, das Santa Casa Hospital in Cabo do Paranaíba ist das, in der Region Minas Gerais. Das ist komplett spendenfinanziert gewesen und wir haben damals tatsächlich über unseren Kaffee viele, viele tausend Euro gesammelt und haben die jedes Jahr gespendet. Also da bin ich mittlerweile auch Ehrenmitglied und habe eine Metallflamme bei mir auf dem Schreibtisch stehen, die ehre ich auch bei mir. Und also da bin ich Ehrenmember aufgrund dieser Spenden, die wir da getätigt haben. Und das hat sich mittlerweile über Rotary und andere Beteiligte, hat sich das mittlerweile so weit entwickelt, dass das wirklich ein riesengroßes, eigenständiges Krankenhaus ist. Also die hatten damals... der Medizinschrank von denen beim Erstbesuch war kleiner als meine Reiseapotheke. Also das war wirklich bitter und da waren wirklich todkranke Menschen, eine Kinderstation und das hat mich zerrissen. Und auch der OP-Saal, also ich erinnere ein Bild, was ich gemacht habe, also der sollte ein steriler OP-Saal sein und da waren die Türen verrostet und ich weiß nicht, es war unglaublich und da wurden Menschen halt täglich operiert in dem Saal. Also das ist rein ehrenamtlich gewesen, also auch von einem Professor, der aus Sao Paulo kam und gesagt hat, er geht zurück in seine Heimat und will was Gutes tun und der hat dieses Krankenhaus errichtet. Und da haben wir sehr viel Energie reingesteckt und das ist also aus heutiger Sicht auch ein großer Erfolg geworden und machen das immer noch so ein bisschen nebenbei, aber das ist ein Herzenprojekt, was jetzt für mich erstmal abgeschlossen ist, gefühlt, aber sicherlich einen schönen Verlauf genommen hat. Aber wir haben viele, viele andere Beispiele auch, also die wir noch parallel machen.
Das sieht man auch wieder, am Kaffee hängt so viel mehr noch dran, weil es ist jetzt nicht nur die Farm. Klar, es ist wichtig, dass es auf der Farm auch gut zugeht, dass da die Mitarbeiter und die Erntehelfer, dass das alles passt. Aber an Kaffee hängt auch jetzt sowas wie ein Krankenhaus mit dran.
Ja, das alles. Ich sag's ja mal, es ist ja nicht nur der Kaffee, sondern ja, was ist, wenn die Kinder krank werden? Ja, was ist, wenn Vater oder Mutter krank werden? So, no? Wir sagen, ja, wir fahren nach Viertel ins Klinik. In die Klinik, ne? Und ich sag mal, die Leute dort, die müssen auch, sag mal, medizinisch versorgt werden und da muss man sich halt auch um die Infrastruktur kümmern. Ne? Du kannst nicht sagen, für einen Kaffee ist alles da und und der Rest ist wurscht. Nee, sondern es gehört alles dazu.
Und wir haben ja auch eine soziale Verantwortung den Menschen drüben gegenüber. Ich meine, das sind häufig Drittweltländer, in denen wir uns da bewegen und wir sehen, dass die wirklich am Existenzminimum oder weit drunter sich aufhalten. Und wir haben ja eine Wertschöpfung an dem Produkt. Insofern trägt uns da oder haben wir auch eine Mitverantwortung für die Situation vor Ort. Und ich glaube, das ist zwar häufig nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, was man selber bewegen kann, aber man hat also tatsächlich drüben lachende Augen, wenn man entgegenkommt und hat irgendwie wieder was gespendet für eine Schule und hast irgendwas gemacht. Also es wird sehr dankend angenommen und mich selber erfüllt das auch immer. Also ich habe einfach das Bedürfnis, den Menschen vor Ort auch einfach zu helfen.
Das ist auch die richtige Einstellung, weil nur so wird auch was bewegt. Willst du uns dein Lieblingsprojekt noch verraten, Rainer, was wir mit unterstützt haben? Hast du da eins eigentlich?
Ja, wir machen, viel in Lambocoy, da in Guatemala, wo wir unseren Kaffee herbekommen. Also das ist so ein Projekt, was wir, schon sehr früh angefangen haben zu unterstützen und da auch immer weiterhin Kontakt haben und auch den Kaffee aus der Region und damit eben auch, dass dort eben was vorwärts geht.
Ich dachte jetzt, dein neues Lieblingsland Indien wäre dein neuer Spot.
Ja, vor allem fürs Essen ist da ja, war er ist total das. Begeistert, was er erzählt hat.
Das ist ja mehr soziales Projekt für mich, ne?
Nee, aber wir haben auch tatsächlich, also sicherlich auch für euch, oder es ist auch mit der Firma Espressone ja vor Ort zusammen entstanden. Wir haben ein Tribal-Dorf, also ein Urvolk, was wir besucht haben vor Ort. Und das sind 500 Menschen, die am Ende knapp 400, 500 Sack produzieren, also Rohkaffee. Und den haben wir komplett aufgekauft, auch zu einem fairen, hohen Preis. Und haben im Zuge dieses Einkaufs damit verbunden, dass wir 4 Handpulper für die Bauern dort stellen. Das heißt, also, wir kaufen jetzt 4 Handpulper, damit sie ihren Kaffee selber besser produzieren können, also die Kirsche von dem Kern lösen können, von dem Rohkaffee lösen können spenden 350.000 Kaffeebäume, also kleine Mini-Pflanzen, die wir dann da zur Verfügung stellen, damit die ihren Wald weiter aufforsten können und ihre Kaffeeplantagen weiter betreiben können und damit eine Hilfe zur Selbsthilfe leisten.
Ja, das ist cool, weil dadurch habt ihr dann auch wieder besseren Kaffee oder bessere Produktionsbedingungen und denen ist aber auch geholfen.
Ja, genau.
Sehr cool. Ich hole euch wieder zurück nach Hamburg. Wenn da so ein Schiff ankommt, wie kann ich mir das vorstellen? Macht ihr dann da selber eine Qualitätskontrolle oder wird es dann erstmal in die Speicherstadt gebracht und erstmal verlagert oder wie läuft
als
das
ab? Als erstes ruft mich der Thomas an und sagt,
zwei doofe Eingedanken. Ich rufe den Rainer an und frage ihn, wie kriegen wir das Schiff jetzt hier in den Hafen rein? Und dann sagt er, er setzt die Lotsenmütze auf und schaltet den Videoassistenten ein.
So ist es, dann lotst man das Schiff, sag mal, in den Hafen. Und dann, fliege ich, sag mal, mit meinem Heli nach Hamburg. Dann treffe ich mich mit dem Thomas da und dann, sag mal, gehen wir als erstes an Bord und schauen mal, ob die Container alle in Ordnung sind. Wenn die in Ordnung sind, dann, ja.
Du musst schon bei der Wahrheit bleiben. Also wir gehen immer erst ins Fischereihafen Hamburg und trinken einen Cocktail.
Ja, das ist ja klar. Na, aber das ist für die Hörer jetzt ja nicht so interessant. Na, und dann, sag mal, lassen wir die Container abladen und dann, wenn unser Container oder unsere Container da sind, dann machen wir die mal auf und schauen dort mal rein. Nein. Na, also
kommt das ist schon nah dran an der Wahrheit. Also es ist tatsächlich so, dass wir...
Völlig unromantisch.
Ja, es ist, am Ende ist es unromantisch. Also wir haben sehr kurze Standzeiten in Hamburg. Das heißt, so ein Containerschiff wird innerhalb von 24 Stunden komplett entladen. Da sind bis zu 20.000 Container auf einem Schiff. 20 Fuß Container. Also eine unvorstellbare Menge. Diese Ware wird dann mit einem LKW zu unserem Lager gebracht. Ein verblombter Container wird geöffnet, das macht unser Lagerhalter von uns, das ist ein Qualified Body, also die machen das seit 100 Jahren, sind die Kaffeelagerhalter, das ist ein Fremdunternehmen, die das für uns betreiben und dann kommt so ein Container zum Beispiel aus Indien an mit dem indischen Capri Royal mit einem gewaschenen Robusta und der Container wird geöffnet, der ist ausgeschlagen mit Pappe und das ist also ein trockener Container und dann werden die Säcke auf Hafenpaletten verbracht, also nicht Europaletten, sondern Hafenpaletten verbracht und werden erstmal eingelagert bei uns im Lager und dann stechen wir Muster. Diese Nachstechproben bekommen wir bei uns ins Labor, also wir haben ein eigenes Labor, wo wir eben Proberöstung machen und eine Tassenanalyse und eine Defektverlesung. Und auch eine Rohkaffeeanalyse, also wir messen die Restfeuchtewerte und alles, was so drumherum ist. Also und ja, und dann probieren wir die Kaffees entsprechend und bewerten die Tassenqualität. Und dann informieren wir Rainer, dass der Container da ist und der bekommt dann ein Ausfallmuster aus der Ware und kann die Ware dann gegenprobieren und ob das in Ordnung ist. Und wenn das alles geprüft und in Ordnung ist, dann kann die Ware hier in Richtung Nürnberg, also in Richtung Karlsburg, mit dem LKW verbracht werden.
Also recht unromantisch.
Naja, für uns nicht.
Ja, es hört sich ziemlich nach Labor an. Also muss man, um Rohkaffee wirklich oder auf so eine erste Beurteilung zu treffen, kann man das mit dem Auge schon sagen oder ist es dann wirklich wichtig, das Ganze im Labor nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen?
Also am Ende sind wir das Labor. Wir haben früher immer sehr romantisch gesagt, das Herzstück eines jeden Rohkaffeehändlers ist das Musterzimmer. Und da wird halt eben der Kaffee probiert, aber man braucht schon alle Sinne. Also die Optik spielt eine Rolle. Sicherlich auch die Haptik in gewisser Maßen und aber auch ganz extrem natürlich der Geschmackssinn. Also wir probieren die Kaffees schon auf die Tassenbeschreibung, ob das konform ist mit unseren Verträgen, die wir gemacht haben.
Ja, kann man für so einen Laien wie mich jetzt irgendwie ein, zwei Sachen nennen, an dem ich erkennen könnte, ob ein Rohkaffee gut ist?
Ich sage jetzt mal, Bruch wäre natürlich ein augenscheinlicher Defekt. Also wenn die Kaffeebohnen gebrochen sind oder sehr viele kleine Stückchen drin sind, das sollte natürlich nicht sein. Das sollte relativ homogen sein in der Bohne. Starke Verfärbung, also ein sehr blasser Rohkaffee, der sehr abgeblasst ist, sollte nicht sein oder der auch sehr dunkel ist. Das ist natürlich eher ungewöhnlich dann. Von Schimmel gar nicht zu reden oder anderen Themen, nicht? Das darf der Kaffee natürlich nicht haben.
Kann Rohkaffee schimmeln?
Naja, wo Feuchtigkeit ist, kann auch Schimmel entstehen, nicht?
Stimmt schon, ja. Jetzt lass mich mal kurz gucken. Ich habe mir nämlich noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich unbedingt noch loswerden wollte.
Denk dran, der Thomas muss wieder nach Hamburg.
Oh. Ja, ich sehe schon. Also ein paar Sachen haben wir auch schon geschafft.
Der muss aufs Schiff.
Ich dachte mir, ich hole noch das Lieblingsthema oder beziehungsweise ein brisantes Thema raus, und zwar die Klimaerwärmung. Und frag dich einfach mal, wie siehst du das Ganze zum Thema Kaffeeanbau? Also wir haben jetzt schon Rainer seine Sicht mal gehört und aus Brasilien haben wir schon mal eine Meinung gehört. Was meinst du, wie entwickelt sich das so die nächsten Jahre?
Naja gut, wir haben in den letzten Jahren natürlich schon eine deutliche Entwicklung gesehen, also man spürt das schon deutlich. Wir haben einen deutlich höheren Insektenbefall, wir haben tatsächlich ein Reuer-Thema in den letzten Jahren gehabt, was wiederkehrend sein wird. Das heißt also ein Flugrost, der sich auch nur bei entsprechenden Temperaturen bildet und der ganze Landstriche zerstört im Kaffeebereich. Die Kaffeepflanze ist ja relativ sensibel. Insofern werden wir uns weiter auf eine Umstellung in den Ursprungsländern, gerade in Zentralamerika, einstellen. Das heißt, hatte ich vorhin schon das Thema Robusta. Wir werden verstärkt Robusta-Bohnen anbauen oder Robusta-Pflanzen anbauen, um eben resistenter zu sein gegen diese Krankheiten. weil die robuste Pflanze eben, wie sie heißt, auch irgendwie agiert. Also das heißt, sie ist einfach resistenter gegen diese Klimaerwärmung. Ich denke, dass wir in niedrigeren Lagen, wo die Temperatur halt deutlicher steigt, jetzt auch häufig mal keinen Kaffee mehr sehen. Das heißt also, wir verlagern uns mehr in die Bergregion, alles was höher wächst. Da ist die Fläche begrenzt, Punkt eins. Punkt zwei sind die Temperaturen nachts kühler. Das heißt, der Kaffee wächst langsamer und in kleineren Mengen. Mal so einfach mal so pauschal gesagt. Und das heißt also für uns, wir werden in Zentralamerika sicherlich gute Qualitäten rausbekommen, aber eben in kleineren Mengen. Und die Mengen sind halt dann eben deutlich begrenzt aus den Regionen. Das heißt, wir werden uns verstärkt auf Asien konzentrieren. Das ist so meine Projektion. Und das ist eigentlich auch schon bei den Fachleuten schon seit vielen Jahren so ein Thema, dass wir sagen, wir konzentrieren uns mehr auf Robusta und eben mehr auf Asien.
Also so den Kaffee-Einkauf aus Deutschland, Österreich, Italien, der wird hoffentlich nicht so schnell möglich sein, dass man hier so in den näheren Breitengraden anbauen kann,
ja,
oder?
Wir haben ja schon Gran Canaria und Co., also wir haben ja schon so ein paar.
Man wird schon näher.
Die Einschüsse kommen näher, ja, nee, und also vielleicht machen wir mal ein Gewächshaus hier irgendwo in der Nähe von Fürth auf oder so, dass wir da.
Darfst du nur den Rainer nicht mit anstellen, weil dem seine Kaffeepflanzen im Büro gehen regelmäßig ein, der braucht
ja mal Hilfe. Ja, das ist alles Bio.
Ja, das mit dem grünen Daumen ist bei mir immer, ja, das habe ich für die Werbung benutzt. Ja,
der ist im Logo und dann im Logo. War er weg.
Ja. Dann war er weg. Ich habe meinen grünen Daumen abgegeben. Na?
Eine letzte Frage habe ich tatsächlich noch. Da war mein ganzes Büro mir im Nacken gesessen. Das muss ich dich fragen. Und zwar gucken die anscheinend so viel Krimis und wollen wissen, hattest du schon mal Schmuggelware im Kaffee drinnen? Wird da oder kommt sowas vor?
Kokain.
Aber kommt es vor, dass du da ab und an mal eine böse Überraschung erlebst?
Ja, die Sporttaschen sind bisher bei mir nie im Büro angekommen. Dann wäre ich wahrscheinlich auch heute irgendwie auf einer Insel irgendwo oder im Gefängnis. Also es ist tatsächlich, ja, Hamburg ist nun mal ein Umschlagsplatz für die fantastischen Drogen. Es ist ja nicht nur Kokain, sondern auch andere Sachen, die da umgeschlagen werden. Wir haben lange Zeit tatsächlich in einigen Anbauländern wie Peru zum Beispiel, der Anbau von Mohn, also die Endproduktion von oder die Anfangsproduktion von Heroin, erträglicher als der Kaffeeanbau. Jetzt bei den jetzigen Marktpreisen hat sich das ja wieder ein bisschen relativiert und die Bauern sind wieder motiviert, Kaffee anzubauen, weil sie bessere Preise bekommen oder weil sie bei der Firma Espressone und CTS liefern.
Jawohl, so ist es.
Aber ja, es kommen Sporttaschen tatsächlich, so der Klassiker, die Sporttasche an. Und wir haben häufiger auch in letzter Zeit Container gehabt aus Kolumbien und auch aus Peru, wo der Zoll sich dann 3 Tage draufsetzt. Das Ding läuft durch den Scanner, es wird geblockt, wir kriegen eine Info aus zollrechtlichen Gründen, haben wir keinen Zugriff auf die Ware. Und nach einer Woche steht der Container dann trotzdem bei uns vor der Tür und die Blombe ist ab und wir wissen natürlich nicht, was passiert ist, aber man hört dann hinter den Kulissen schon, dass da ein Fund war und dass da, was ich, ein paar hundert Kilo Kokain gefunden worden sind in den Containern, aber das beeinflusst die Ware am Ende des Tages nicht, weil die werden tatsächlich zwischen die Säcke gelegt und die Säcke sind ja in der Regel im Jutesack verpackt und drinnen noch ein Grain-Pro-Sack, also noch eine Umverpackung. Also haben wir da also keine Kontamination und können die Ware frei in den Verkehr bringen, aber ja, gibt es schon. Gab auch schon mal eine tote Katze, die hat ordentlich gestunken, da war die Ware dann zerstört.
Ja gut, Kaffee nimmt ja Aromen gerne auf, haben wir hier auch schon fleißig gelernt.
Und andersrum, also wenn es mal im Auto die Milch war, die verschüttet wurde, ein bisschen Kaffeepulver rauf, das neutralisiert einiges.
Weil du jetzt kurz Zoll noch genannt hast, wird beim Kaffee mit dem Zoll irgendwas anders oder gesondert behandelt als normal bei Lebensmitteln, wenn das so ankommt?
Es gibt keinen klassischen Zoll, aber der Zoll ist natürlich die Grenze für die EU. Das heißt also, die macht die kompletten Endkontrollen beim Importeur. Das heißt also, wir führen unsere Einfuhrumsatzsteuer über den Zoll ab, logischerweise. Die Einfuhrumsatzsteuer sind die 7%, die der Endverbraucher am Ende auf dem Produkt als Mehrwertsteuer wahrnimmt. Einen separaten Zoll gibt es nicht. Wir zahlen die Verzollung der Partie. Das sind also zwischen 50 und 100 Euro für eine Partie, die wir zahlen müssen, um die Ware einführen zu dürfen. Aber es gibt keinen klassischen Zoll auf Rohkaffee.
Ist auch interessant mal zu wissen.
Das bezahlen dann erst wir mit der Kaffeesteuer. So. Nachrüsten.
Das betrifft uns im Rohkaffee Gott sei Dank nicht.
Bedanke ich mich erstmal ganz herzlich für den Besuch von dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hier runter ins schöne Frankenland zu kommen. Es war mal eine Folge, wo der Rainer recht ruhig war. Ich fand es eigentlich gar nicht so unangenehm.
Oh, Verena, da reden wir später drüber. Ja.
Na, also, ich finde, du siehst hervorragend.
Also, danke, Thomas. Na, ich sag mal, na, das ist wahre Liebe gibt es nur unter Männern.
Na, ja, ja, mal, das ist allen bekannt und bewusst. Ist,
ja.
Aber ja. Jetzt hat man auch mal ein interessantes Thema von der anderen Seite
beleuchtet. Genau, und da kann ich ja nicht dauernd dazwischen quatschen.
Hast du brav gemacht.
Na, danke.
Also danke super. Euch.
Dann Spaß gemacht. Lass mal dich wieder in den Norden hochfahren. Hoffentlich habt ihr da auch so schönes Wetter wie bei uns.
Selbstverständlich, ne?
Ja, alles, was nicht regnet, ist schon.
Bei CDS scheint immer die Sonne. Na, wenn nicht am Himmel, dann im Herzen.
Und wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dann.
Alles klar.
Danke,
servus. Bis dann. Ciao. Und denkt immer dran, Espressone, Frankens beste Bohne.